diese Liga ist einfach so, du hast ein paar Vereine wie den HSV, wie Hertha, die einfach diese besondere individuelle Qualität haben, aber sonst ist diese Liga einfach so ausgeglichen und jedes Spiel startet einfach bei Null und es ist einfach immer ein Kampf in dieser Liga. Was das Zwischenmenschliche außerhalb des Platzes betrifft, muss ich sagen, top. Man merkt einfach, dass die Jungs sich sehr, sehr gut untereinander verstehen. Ich glaube, der ein oder andere kannte sich schon, bevor sie hier zusammen gespielt haben und ich glaube, das merkt man einfach. Stand jetzt würde ich sagen, dass wir echt ein harmonischer Haufen sind.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder. Der SWR-Sport-Podcast, nur der FCK. Auf das Servus und Hallo vom Kollegen Sebastian Zobel müssen wir leider heute verzichten. Krankheitsbedingt heute nicht am Start. Wir wünschen von dieser Stelle aus natürlich gute Besserung. Und den Gast des FCK, da wollen wir gleich mit der ersten Frage starten, denn die hat was mit unserem Gast zu tun.
Hallo Jan, hier ist der Stefan aus München. Und ich wollte dich fragen, ganz simpel, wie spricht man deinen Namen korrekt aus? Danke.
Okay, Frage haben wir gehört. Fragen sich wahrscheinlich viele, denn wenn man es ausspricht, wie es geschrieben wird, Guillamera, aber ich glaube, das ist total falsch.
Oder? Ja, das ist total falsch. Also ich glaube, ich kriege die Frage wirklich bei jedem öffentlichen Training von einem Fan gestellt. Und wenn man es einmal weiß, ist glaube ich auch gar nicht so schwer. So richtig ausgesprochen wird mein Name Jamra.
Jamra.
Genau.
Ghana, dein Ursprungsland, beziehungsweise Papa war aus Ghana, Mutter Deutsche. Ist das ein typischer Name in Ghana oder ein afrikanischer Name?
Ja, ist ein typischer Name in Ghana. Ja, in Ghana fangen einige Namen mit GYA an und dann wird der Name immer Ja ausgesprochen. Gab ja auch einen sehr, sehr berühmten Stürmer in Ghana, Asamoah Gyan. Ja. Von dem her, wenn man es einmal weiß, ist wirklich nicht so schwierig.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Namen. Der Vorname ist wesentlich einfacher. Jan, da gibt es noch einen in der Abwehr beim FCK, Jan Elvedi. Das heißt, zweimal Jan, dein Spitzname, den hast du aber auch schon mitgebracht. Ich glaube, du wirst auch in Lautern dann so genannt, oder?
Ja, genau. Mein Spitzname ist der Jumbo. Den habe ich jetzt seit irgendwann in der Jugend der entstanden, weil mein Nachname damals auch für den einen oder anderen zu schwierig und zu lang war und dann haben sie aus Jamra irgendwann Jumbo gemacht und dann hat sich der Spitzname so durchgezogen.
Wir Reporter haben immer das Glück, wir haben so eine ARD-Aussprache-Datenbank. Da sind fast alle Spieler mit drin, hören wir uns immer vorher an. Gibt es aber auch die unterschiedlichsten Versionen. Ich kann mich erinnern damals an den Wolfsburger, da hat er seine größten Erfolge gehabt. Grafitsch, Graffiti, da gab es glaube ich 28 verschiedene Versionen. Jamra ist die richtige bei dir. Haben wir das auch geklärt? Schauen wir zurück. Spiel gegen HSV. Wieder kein Heimsieg. Das ist das Negative. Aber ich glaube, es war nicht nur für die Zuschauer ein großes Spektakel mit einem sehr unglücklichen Gegentor, was den Zeitpunkt angeht.
Ja, also ich glaube, nach dem Spiel in Hannover haben uns nicht viele so einen Auftritt zugetraut. Ich glaube, wenn man vor dem Spiel uns gesagt hätte oder man irgendjemandem erzählt hätte, dass wir gegen den HSV so ein Spiel abliefern, hätten das viele nicht für möglich gehalten. Ja, wir führen bis zur 94. Minute mit 2-1. Ich glaube, es war ein geiles Spiel für die Zuschauer. Wir haben alles reingehauen und ich glaube, dass wir am Ende den Sieg auch verdient gehabt hätten. Aber der HSV hat dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Qualität aufs Spielfeld gebracht und dann war klar, dass man das eine oder andere auch überstehen muss dann noch und dann sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr bitter, dass wir dann wirklich in der letzten Sekunde noch den Ausgleich fressen, aber ich glaube, auf diese Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen.
Euer Kapitän Marlon Ritter hat gesagt, was die da von der Bank bringen, das hat nichts mehr mit zweiter Liga zu tun. mit Dompe, mit Selke, ist schon Wahnsinn, was die für eine Aufstellung da oder für einen Kader haben, oder?
Ja, für die Liga ist das wirklich außergewöhnlich. Also ich habe ja auch mal da gespielt und ich muss sagen, ich glaube, da haben sie schon ein bisschen was jetzt an Qualität dazu gewonnen. Erste Elf natürlich immer sehr, sehr gut, aber dann solche Spieler wirklich noch von der Bank zu bringen, um dann nochmal das Spiel entscheidend zu verändern, das ist schon sehr, sehr, das ist schon außergewöhnlich für diese Liga auf jeden Fall.
Wird es denn in diesem Jahr für den HSV mit Stefan Kunz, dem früheren Lauterer im Vorstand, wird es endlich wieder klappen mit dem Wiederaufstieg? Was denkst du?
Ah, ist schwierig. Ich habe eigentlich jedes Jahr gesagt, dass sie es diesmal schaffen. Auch als ich da war, habe ich immer gesagt, dieses Jahr ist es soweit. Deshalb, ich glaube, wenn man den Verein sieht, der gehört einfach in die erste Liga. Und deshalb würde ich dieses Jahr wieder sagen, dass sie dran sind und dass sie fällig sind. Aber die Liga ist trotzdem so ausgeglichen und man hat es gesehen, wir standen auch kurz davor, sie zu schlagen. Und deshalb ist es auch kein Selbstläufer für sie.
Wir haben noch zwei Reaktionen. Die eine von Torhüter Julian Grahl, die geht auch schon so ein bisschen in Richtung zu dem, was noch kommt. Hier, das hat er nach der Partie gegen Hamburg gesagt.
Auch in dem Spiel war vieles gut, aber einige Sachen auch nicht gut und an dem müssen wir arbeiten. Der Trainer sagt es immer so schön, es ist ein Prozess, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen cleverer mit dem Ball sein, den Ball auch teilweise besser halten und uns eine eigene Identität, ein eigenes System so zurechtlegen und so aufbauen, dass wir immer zu diesem System zurückkommen. Und ja, der erste FC Kaiserslautern eine solide Runde spielt, das wäre schon gut. Aber auch einfach in jedem Spiel zeigt, wir können immer gewinnen. Wir können gegen jeden Gegner gewinnen und auch diese Mentalität aufbauen.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, was er am Schluss gesagt hat. Es war im letzten Jahr nicht immer so, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie unbedingt gewinnen kann und auch gewinnen will. Das hat sich geändert. Ich glaube, der Stand der Entwicklung ist mittlerweile schon erreicht nach diesen wenigen Spieltagen, oder?
Okay, zu letzter Saison kann ich nicht viel sagen. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich zweimal hier gespielt habe und letztes Jahr leider zweimal hier verloren habe.
Aber mit dem ersten FC Nürnberg.
Genau, und gemerkt habe, wie unangenehm es für eine Gastmannschaft ist, hier zu spielen. Das ist auf jeden Fall so und es ist deutlich angenehmer, hier als Heimmannschaft auf dem Betzenberg zu laufen. Aber ich glaube auch, dass wir noch Luft nach oben haben. Das sieht man, das ist offensichtlich. Wir wollen besser mit beispielen. Das haben wir jetzt auch gegen den HSV nur phasenweise geschafft. Aber ich glaube, dass man unterm Strich auf jeden Fall sehen kann, dass wir in jedes Spiel eigentlich alles reinlegen. Also wir wollten jetzt auch gegen den HSV, natürlich wussten wir, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird gegen den HSV. Wir haben über die Qualität des Kaders gesprochen, aber wir wollten unbedingt vor allem zu Hause mit den Zuschauern im Rücken alles reinhauen und dann versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir waren auf einem ganz guten Weg.
Der Keeper sagt, einiges war gut, einiges war schlecht. Was war denn schon so gut, dass es reicht, auch oben mitzuspielen, und was war noch nicht so gut?
Ja, also was nicht so gut war, ist, glaube ich, dass wir es noch nicht häufig genug schaffen, den Ball in unseren eigenen Reihen zu halten und auch mal den Gegner laufen zu lassen, weil den Ball hinterher zu laufen ist einfach immer anstrengender, als den Ball selber durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Ich glaube, der HSV hatte auf jeden Fall mehr Ballbesitz als wir, und ich glaube, daran können wir arbeiten, weil wenn man den Ball dann auch mal hinten rumlaufen lässt und einfach in den eigenen Reihen hält, dann kann man auch mal durchatmen, holt sich auch eine gewisse Form der Sicherheit. Wenn man immer nur gegen den Ball arbeitet, immer anläuft, dann kostet das natürlich viele Körner. Und das ist dann Power, die einem dann in dem einen oder anderen Zweikampf mit Ball dann auch fehlen kann. Aber wir sind fit. Deshalb hat man auch gesehen, dass wir dann die Phasen mit Ball dann auch gefährlich nutzen konnten und noch die ein oder andere Torschance hatten, um die wir vielleicht hätten besser ausspielen können, um dann vielleicht noch das Tor nachzulegen, um dann wirklich den Deckel drauf zu machen. Das sind Sachen, in denen wir uns auf jeden Fall verbessern können, was das Spiel mit Ball angeht. Ich glaube, was wir gut machen, ist einfach, dass man sieht, dass wir gierig sind, dass wir keinen Zweikampf herschenken, dass wir marschieren, wir laufen an, wir hauen uns in die Zweikämpfe rein. Ich glaube, das war schon richtig gut und das ist auf jeden Fall auch die Basis in dieser Liga.
Bevor wir die Stimme vom Trainer noch hören wollen, die Fans auf dem Betzenberg. Du hast in Hamburg, in Nürnberg gespielt, bei zwei wirklichen Traditionsvereinen. Aber die Kicks jetzt schon gegen Fürth, aber besonders gegen Hertha und gegen den HSV, die Abendspiele, also selbst als Reporter, das hat mich so ein bisschen an frühere Zeiten international erinnert. War schon Wahnsinn, oder?
Ja, war schon. Also vor allem die Abendspiele jetzt Hertha und Hamburg. Bin jetzt auch schon länger dabei, aber bei den beiden Abendspielen, als ich rausgekommen bin zum Aufwärmen, habe ich mir bei beiden Spielen gedacht, wow, das ist schon was Besonderes für diese Liga. Also macht schon richtig Bock. Die Stimmung, wenn dann das Flutlicht da angeht, das ist schon geil und sehr, sehr speziell und auch nicht selbstverständlich für diese Liga.
Nach den Auswärtsspielen in Regensburg und Elversberg, die kommen direkt hintereinander, geht es ja nochmal abends 20:30 Samstag, 19. Oktober gegen Paderborn und eine Woche später in Düsseldorf auch wieder Abendspiel. Mhm. Also ich glaube, auch die übertragenen Fernsehsender haben erkannt, dass Spektakel auf dem Zettel steht, wenn ihr da beteiligt seid.
Ja, glaube ich auch. Mir wäre es lieb, wenn dann in Zukunft neben dem Spektakel, weil das natürlich dann auch schön für den Zuschauer
Punkte,
und die Fans.
Etwas mehr Punkte,
genau,
wären auch gut.
Dass dann da drei Punkte unterm Strich stehen.
Wir wollen mal den Trainer hören, Markus Anfang.
Die Spiele, die jetzt kommen, werden andere Spiele als die wir jetzt hatten. Gegen Hertha sind sie aus dem Stadion gegangen, haben sie alle Top-Spiel, du hast verloren, du kannst beim Stand von 3-3 mit drei hochprozentigen, kannst du das Spiel auf deine Seite ziehen, du verlierst es. Jetzt führst du 2-0, spielst unentschieden. Ja, hast jetzt aus diesen drei Spielen gegen Top-Mannschaften hast du einen Punkt geholt. Wenn du dann siehst, wie die Spiele gelaufen sind, ist das definitiv zu wenig. Und diesen Hunger und diesen Ehrgeiz müssen wir jetzt mitnehmen, dass wir uns in den nächsten Spielen dann halt die Punkte holen. Und die Aufgaben, auch wenn es so klingt, werden nicht leichter. Das wird sehr, sehr schwer, in Regensburg Punkte mitzunehmen. Aber wir werden uns vorbereiten und alles dafür tun.
Ein Punkt war zu wenig aus den drei Spielen, obwohl es mit Hertha, Hannover und Hamburg, dem HSV, wirklich Top-Gegner waren. Und jetzt spricht er schon an, die beiden Spiele. Er spricht das in Regensburg an, danach in Elversberg. Da sagt halt jeder, ja, da kommen dann die Punkte her. Aber sollte man nicht unterschätzen, denn ich habe mal geguckt, 7 Duelle gab es mit Regensburg und nur einen Sieg. Das im Mai 2013, liegt also auch schon länger zurück. Immer dieses Hinterkopf unterschätzen. Wie kann man das ausschalten?
Wie kann man das ausschalten? Also für mich ist es kein Thema. Ich glaube, für die Jungs, die schon länger dabei sind, ist es kein Thema, weil man einfach weiß, diese Liga ist einfach so, du hast ein paar Vereine wie den HSV, wie Hertha, die einfach diese besondere individuelle Qualität haben, aber sonst ist diese Liga einfach so ausgeglichen und jedes Spiel startet einfach bei Null und es ist einfach immer ein Kampf in dieser Liga. Regensburg natürlich noch nicht so erfolgreich gewesen in den ersten Spielen, aber jedes Spiel ist einfach auch ein Abnutzungskampf und wenn man da ein bisschen nachlässt, weil man sich denkt, okay, HSV, guter Gegner, hat man jetzt ein ganz gutes Spiel gemacht und ein paar Prozent weniger, mit ein paar Prozent weniger in das Spiel in Regensburg geht, dann verliert man das. Das steht außer Frage.
Ich habe Elversberg beispielsweise, die sind ja dann eine Woche später euer Gegner, auch in Elversberg, also auswärts. Die habe ich in Karlsruhe gesehen, dachte ich, oh, super Mannschaft, jetzt verlieren die zu Hause gegen Ulm. Spricht das auch so für diese komplette Ausgeglichenheit der Liga? Denn Ulm, auch Münster, haben jetzt zum ersten Mal einen Dreier gelandet. Also im Prinzip kann es da jeder in dieser zweiten Liga.
Ja, das meine ich. Und ich glaube, das macht diese Liga auch so interessant für viele Zuschauer, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Also es ist ja so, selbst Ulm, wenn die zu Hause gegen Hamburg spielen sollten oder wenn die zu Hause gegen Hamburg spielen, ist einfach so, dass der HSV auch weiß, das ist kein Selbstläufer. Ich habe es selber erlebt beim HSV damals in Sandhausen und in Regensburg. Das können mit die ekligsten Spiele sein. Und deshalb geht es für uns darum, in Regensburg alles reinzuhauen, 100% zu geben. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber die Basis ist in jedem Spiel in dieser Liga einfach der 100%ige Einsatz.
Wir wollen mal die erste Fanfrage einstreuen. Vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Patrick Schäfer fragt vom Kapitän beim Club, also in Nürnberg, zum Betze. Was waren die Gründe, den Club für unseren tollen Fußballclub FCK zu verlassen?
Ja, was waren die Gründe? Ich hatte längere Zeit Kontakt zu Markus Anfang und Thomas Heng und hatte einfach das Gefühl, dass das gut passen kann. So wie der Trainer Fußball spielen möchte, wie die Gespräche waren, habe ich mir gedacht, okay, es kann gut zu mir passen. Über das Stadion, über die Fans müssen wir nicht sprechen, das war eh klar. Aber in Nürnberg hatte ich jetzt auch nicht so schlechte Fans, muss ich sagen. Das hat auch Bock gemacht, vor den Fans zu spielen. Ist halt auch ein Riesenverein, ein Traditionsverein und das merkt man halt auch bei der Fanbase. Und dann war es halt so, dass in Nürnberg sich einige Sachen geändert haben. Der Kader hat sich stark verändert. Und irgendwann hat sich dann so dieses Gefühl immer stärker mir breit gemacht, dass ich mich verändern möchte.
Und du bekommst ja auch die Spielanteile. Einmal warst du, glaube ich, krank und ansonsten immer auf der Wiese gestanden. Wie hast du dich jetzt so eingeführt in dieses neue Team? Bist du letztendlich zufrieden mit dem, was du bislang auf dem Platz geliefert hast?
Ja, ich glaube, bei 100% war ich jetzt noch nicht. Ich hatte leider keine Sommervorbereitung. Das merkt man natürlich dann schon. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber ja, ich glaube, dass ich von Woche zu Woche jetzt immer näher wieder drankomme. Okay, ich war jetzt in Hannover krank, konnte da leider nicht mitmachen. Das habe ich schon dann gegen den HSV schon gemerkt, dass der Körper dann irgendwann am Ende war. Aber mein Ziel ist jetzt einfach, so viel Körner zu sammeln, dass es dann demnächst auch für 90 Minuten reicht.
Kannst du, kleiner Exkurs, diese Diskussion, die jetzt entstanden ist, ich meine, ihr habt diese große Belastung, die teilweise Bundesligisten, die international spielen, auch internationale Mannschaften haben, die habt ihr nicht, aber kannst du das teilweise nachvollziehen, dass es da Kritik gibt, dass es einfach zu viel wird?
Ja, auf jeden Fall. Also wir spielen einmal die Woche, aber es gibt ja wirklich Spieler, die spielen alle 3 Tage die ganze Saison über. Und wenn wir mal eine englische Woche haben, dann merkt man das schon in den Beinen. Ja. Ist natürlich auch irgendwo eine Frage, also man gewöhnt sich ja irgendwo an alles dann, aber ich stelle mir das schon sehr, sehr hart vor. Und ich glaube, man sieht es dann auch, dass manche Spieler dann von einer Verletzung in die andere oder in die nächste laufen. Und ich glaube, dass dann irgendwann auch schon zu viel ist und dass da dann auch irgendwann wichtig ist, nicht nur zu gucken, dass man noch mehr Spieler hat, noch mehr TV-Einnahmen generiert, sondern dass die Spieler halt Menschen sind und darauf auch geachtet werden muss.
Andererseits profitieren ja auch die Spieler in Form von höheren Gehältern an diesen erhöhten TV-Einnahmen.
Auf jeden Fall. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Auf jeden Fall hat keiner was dagegen, wenn er mehr Geld verdient. Mhm. Aber ja, wenn die Belastung einfach irgendwann zu hoch ist und das Angebot dann auch für die Zuschauer irgendwann zu hoch ist, dann ist es auch irgendwann auch nicht mehr so interessant, glaube ich.
Wir wollen noch eine Fanfrage hier mit einbringen, und zwar von Professor Broton, so nennt er sich. Sieht er sich eher, also siehst du dich eher als Rechtsverteidiger oder als Sechser, fragt er interessanterweise. Hat er noch hinzugefügt, als Rechtsverteidiger gegen den HSV das Ganze sehr stark gemacht. Ich war immer der Meinung, in der Abwehrkette könntest du alles spielen, aber er bringt jetzt die Position Sechser noch mit rein.
Ja, muss sagen, im Mittelfeld zu spielen hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat einfach mehr Bälle als außen. Mhm. Außen ist man immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass man auch dann die Bälle bekommt vom Innenverteidiger, vom Sechser, vom Mittelfeldspieler. Deshalb finde ich es schon angenehm, im Mittelfeld zu spielen. Aber natürlich, ich bin als rechter Verteidiger groß geworden. Ich habe jahrelang jede oder viele Positionen in der Kette gespielt. Ich habe oft auch innen gespielt, oft links gespielt. Deshalb für mich ist das alles kein Problem. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann ja, wäre ich schon gerne mit bei so ein bisschen weiter drin, aber das spielen wir ja da auch so unter Markus Anfang, selbst wenn ich rechter Verteidiger spiele, dass man so ein bisschen eingerückt spielt, und deshalb, ja, ich freue mich, wenn ich auf dem Feld spiele.
Wollte ich gerade sagen, ich hätte jetzt die Antwort erwartet, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt.
Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann so, wie wir es jetzt machen, eingerückt, so klassisch an der Außenlinie. Das mag ich nicht so ganz so gern.
Du hast es ja auch angesprochen, unter Markus Anfang, er sieht das ja auch lieber, wenn die Innenverteidiger dann so ein Stück weit mit nach innen ziehen.
Genau.
Ist das auch das, was der Mannschaft jetzt auch so helfen kann? Dieser Verbund, der muss ja auch irgendwann mal eingespielt sein. Ich habe Teams gesehen, wenn die jede Woche die Innenverteidiger wechseln, dann wird es halt auch nicht einfacher in der Absprache. Gehört zu so einer soliden Abwehr, dass sie auch so ein Stück weit eingespielt ist und dahinter der Torwart als absolute Nummer eins mehr oder weniger die Übersicht behält?
Ja, natürlich ist es von Vorteil, wenn man sich einspielt, aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, dass so, wenn hier und da mal gewechselt wird, dass das auch für die Qualität des Kaders spricht, weil es ist auch manchmal einfach so, dass gewisse Spielertypen für einen gewissen Gegner einfach besser in Frage kommen oder besser geeignet sind, und deshalb, klar, auf der einen Seite wichtig, sich einzuspielen, aber hier und da Veränderungen vorzunehmen, finde ich gar nicht schlimm. Vor allem, wenn man so eine Qualität im Kader hat, dann macht es Sinn, dass der eine Spieler vielleicht eher zu dem Gegner passt und der andere zu einem anderen Gegner. Und deshalb.
Ja, was viele deiner Mitspieler auch hier in den Podcasts der vergangenen Wochen angedeutet haben, ist dieser Zusammenhalt. Ich meine, es gibt in einem Kader, der relativ groß ist, bei einem Zweitligisten immer welche, die sind halt enttäuscht, dass sie A, vielleicht gar nicht dazugehören, B, dann plötzlich auf der Bank wieder spielen. Wie empfindest du innerhalb der Mannschaft diese Gemengelage? Gibt es da viel Frust oder denkst du, es ist immer noch so eine richtige Einheit und jeder freut sich, wenn halt ein Treffer passiert, ob der jetzt 90 Minuten sitzt oder nicht?
Nö, also was das Zwischenmenschliche außerhalb des Platzes betrifft, muss ich sagen, top. Also ich muss auch sagen, dass der Einstieg sehr, sehr leicht war. Also die Mannschaft ist total offen gewesen, total, ja, es herrschte so viel Harmonie auch, und deshalb war es schon auch einer der leichteren Wechsel für mich, in eine neue Mannschaft zu kommen. Und ja, man merkt einfach, dass die Jungs sich sehr, sehr gut untereinander verstehen. Ich glaube, der ein oder andere kannte sich schon, bevor sie hier zusammen gespielt haben. Und ich glaube, das merkt man einfach. Und Stand jetzt würde ich sagen, dass wir echt ein harmonischer Haufen sind. So.
Sind mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. wollen zu deiner Person mal so ein bisschen kommen. Geboren in Berlin, aber relativ früh schon weggezogen. Ich glaube, im Alter von 5 Jahren in Berlin, da wäre mir jetzt eingefallen, Boatengs, die sind ja da auch aufgewachsen, aber die haben dann auch in der Jugend da gekickt. Ich glaube, das kann man nicht so vergleichen. Und die hast du wahrscheinlich in deinem kurzen Dasein in Berlin gar nicht kennengelernt, oder?
Nee, das kann man nicht vergleichen. Kennengelernt habe ich sie auch nicht. Das ist richtig, als ich 5 Jahre alt war, sind wir weggezogen, aber wir hatten noch oder haben noch Familie in Berlin, deshalb waren wir relativ oft noch in Berlin, eine Zeit lang fast jedes Wochenende und auch jede Ferien.
Mit 5 plötzlich in Niedersachsen, und du hast es mal in früheren Interviews auch angedeutet, als Kind mit ghanaischen Wurzeln stelle ich mir das auf dem platten Land, gut, plattes Land, ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Wie war die Jugend da für dich?
Ja, also war eine kleine Stadt, war eine Kreisstadt, und in der Stadt an sich war es noch okay. Dann, je weiter man rausfuhr, desto ja, ländlicher wurde es. Und ich glaube, ja, da war es dann schon anders für mich. Aber man hat natürlich irgendwann gemerkt, dass man ja ein bisschen anders aussieht als der Großteil der Kinder, die da rumliefen. Und ja, das war, damit muss man dann als Kind auch irgendwie umgehen. War dann zwischendurch auch nicht so einfach, weil Kinder sagen Sachen, ohne es böse zu meinen, aber dann gibt es auf der anderen Seite Menschen oder Kinder, die das dann vielleicht auch verletzen kann. Und so war das manchmal bei mir. Deshalb sind das Sachen, die mich, an die ich mich auf jeden Fall nicht so positiv erinnere, aber ich hatte trotzdem auch eine schöne Zeit. Ich kann mich daran erinnern, ich war den ganzen Tag in den Ferien auf dem Sportplatz mit den Jungs. Ich habe da in einem Verein gespielt, hatte da meine Freunde und natürlich war es ein komplettes Kontrastprogramm zu Berlin, einfach weil es viel, viel kleiner ist. Und ich glaube auch so eine ghanaische Community, wie es sie in Berlin gibt, gab es dann in Stadthagen halt auch nicht. Ja.
Aber der Sport, in dem Fall der Fußball, hat schon geholfen, dass man mehr Akzeptanz da erlebt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall, wenn man halt einfach schon als kleiner Junge gemerkt hat, so man ist sehr, sehr gut in dem, was man da macht. Ja. Und ja, auf dem Sportplatz hat man sich dadurch dann auch Respekt verschafft, dadurch, dass man einfach gut war. Und ja, für mich war der Fußball immer die Nummer eins in meinem Leben und hat mir da auch sehr, sehr viel gegeben.
Dann ging es über die Station Bielefeld nach Bochum als Teenager. War es da anders, was die Akzeptanz angeht in den Städten? Ich denke mal, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Also natürlich viel größere Städte, Bochum, Ruhrpott, total international. Da hat man das dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Das war dann gar kein Thema mehr. In Stadthagen muss man sagen, ist eigentlich auch Multikulti, aber halt sehr, sehr wenig Dunkelhäutige. Und das hat man dann schon noch hier und da gemerkt, aber das hat sich dann in Bochum komplett geändert wieder.
Hat sich dieses Grundproblem deiner Meinung nach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch verbessert in Deutschland?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn ich mein persönliches Leben betrachte, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Klar, als Profifußballer hat man es immer ein Stück weit, denke ich mal, ein Stück weit einfacher.
Das glaube ich halt auch, aber wenn man so ein bisschen verfolgt, was so im Land passiert und sich auch Wahlergebnisse anschaut, dann muss ich sagen, habe ich schon Bedenken, dass sich das Ganze in die falsche Richtung entwickelt.
Gibt es da irgendeinen Lösungsansatz, einen Gedanken, wie man das in Deutschland oder auch in anderen Ländern, ist ja kein deutsches Problem, wie man das eventuell stoppen könnte?
Ich glaub,
schwierig. Ne? Ja, wenn wir den hätten, wären wir,
glaube ich. Glaube ich auch, wenn wir dafür eine Lösung hätten, dann hätten wir das, glaube ich, schon lange umgesetzt. Ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen. Es ist auch erschreckend, dass nach allem, was schon passiert ist in der Vergangenheit, dass es immer noch Leute gibt, die so denken. Deshalb weiß ich auch wirklich nicht, was die Lösung dafür ist. Ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen, weil keiner sich aussucht, in welchem Land er auf die Welt kommt, welches Geschlecht, was auch immer. Und deshalb kann ich nicht verstehen, wie man da grundsätzlich irgendwie Hass entwickeln kann.
Geht mir persönlich genauso. Ich habe gelesen, du hast dich aus den sozialen Medien zurückgezogen und engagierst dich nach wie vor für diese Black Lives Matter Organisation. Sind das auch Gründe aus den Erfahrungen, die du gemacht hast? Weil soziale Medien, jeder Profi, der hier war, also jetzt mal 99%, sind halt irgendwo überall immer online oder immer aktiv. Mhm. Du hast dich bewusst zurückgezogen.
Ja, dass ich mich da bewusst zurückgezogen habe, hat eher damit zu tun, dass ich mich einfach nicht mehr damit so beschäftigen wollte, was geschrieben wird.
Kostet halt Zeit auch.
Kostet Zeit und kann auch Energie kosten in Zeiten, in denen es einfach nicht gut läuft. Als ich damals junger Spieler war, hochkam zu den Profis, da habe ich da viel Zeit drin verbracht und da war es für mich auch wichtig zu lesen, was schreiben die Zuschauer, was schreiben die Fans in den Kommentaren. Habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir nichts bringt, dass es keinen Mehrwert für mich hat und deshalb habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, es einfach zu löschen, weil man verbringt einfach viel Zeit, man verliert viel Zeit und klar, jeder sagt eigentlich die von denen, die ich kenne, ja, ich lese mir es durch, aber es ist mir egal. Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir die Sachen durchlese, dann selbst wenn ich sage, mir ist egal, irgendwo hat man es ja noch im Hinterkopf.
Es bleibt ja hängen.
Genau, klar, und deshalb habe ich mir dann irgendwann gedacht, wozu tue ich mir das an, warum, das bringt mir nichts, ich lasse es einfach komplett sein, ich gucke da nicht rein und ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, ob ich ein gutes oder schlechtes Spiel gemacht habe, ich brauche da keine Kommentare.
Wollte ich gerade sagen, ich bin ja schon ein bisschen älter. Früher gab es diese ganzen sozialen Medien nicht. Da haben die Kicker montags in den Kicker geguckt oder in die Zeitungen und waren entsetzt, wenn sie eine 5 oder eine 5,5 bekommen haben. Benotung gibt es ja teilweise traditionell immer noch. Beschäftigt dich sowas oder sagst du, ach, ich kann das selber besser einschätzen?
Guck ich mir auch gar nicht mehr an. Ich habe einmal in Hamburg nach einem Spiel, was ich eigentlich als gar nicht so schlecht empfunden habe, eine 6 bekommen. Und seitdem habe ich mir gesagt, ich gucke mir das
nicht. Das war früher in einer ganz großen Sonntagszeitung als Bewertung, hat das Geld nicht verdient oder so. Das fand ich auch immer ganz interessant. Um nochmal auf diese sozialen Medien zurückzukommen, ich schließe nochmal so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir eben angesprochen haben. Ist das auch hat das auch so ein bisschen was mit dieser Entwicklung zu tun in unseren Ländern, dass alles so transparent, so offen ist, dass es kaum noch Kritikfähigkeit gibt, weil alles geglaubt wird, was irgendwo publiziert wird?
Gute Frage. Also für mich hat das eine mit, also dass man kritikfähig ist, nichts mit den Kommentaren im Internet zu tun. Mhm. Also wenn man mit mir spricht, konstruktive Kritik, damit habe ich gar kein Problem, damit kann ich umgehen, das ist alles okay. Aber wenn man sich diese Kommentare durchliest, sind ja größtenteils Beleidigungen.
Ja, und es ist viel Anonymität dabei. Genau. Das kommt ja noch dazu.
Genau. Und das bringt mir ja nichts. Und ich weiß auch nicht, was der Person das bringt. Und deshalb, ist das was... Wo man sich mal vielleicht auch Gedanken machen müsste, wie man diese Entwicklung stoppen könnte. Weil es wird ja jedem total leicht gemacht. Da macht sich jeder einfach in irgendein Fake-Profil und kommentiert da irgendwelche wilden Sachen. Ja, ist schon eine Entwicklung, die fragwürdig ist, würde ich
sagen. Das heißt aber, wenn die Westkurve auf dem Betze mal anfängt, bei wirklich schlechter Leistung zu pfeifen, muss jetzt nicht unbedingt dich betreffen, dann kann man damit umgehen, weil man ja auch weiß, wie die Fans reagieren.
Auf jeden Fall, im Stadion auf jeden Fall. Das hat, glaube ich, auch jeder Profifußballer schon mal erlebt, dass dann die eigenen Fans irgendwann anfangen zu pfeifen. Als Gastmannschaft liebt man es ja auch, wenn die Heimfans dann plötzlich anfangen zu pfeifen. Das gehört ja auch irgendwie dann zu so einem Fußballspiel dazu. Auf der anderen Seite, wenn dann eine Aktion ja klappt, dann merkt man ja auch immer, wie schnell es dann in die andere Seite oder in die andere Richtung umschlagen kann. Und das ist was anderes. Mhm.
Was mir auch aufgefallen ist, du hattest relativ viele Verletzungen. Bei allen Vereinen, wo du warst, ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht, Wadenbeinbruch, dann Hüftbeuger, dann kam Covid noch dazu, was das Ganze so ein bisschen aus der Spur gebracht hat. Dann nochmal Hüftbeuger, Adduktoren, Bänderriss, Muskelfaserriss. Bist du besonders anfällig oder waren das alles so blöde Zufälle?
Ja, meine Transfermarkt-Verletzungshistorie, genau. Die ist schon außergewöhnlich lang, aber da sind halt auch Sachen drin, die
kleinere,
ganz, ganz kleine Sachen, wie meine Corona-Erkrankung.
Ja gut, klar.
Ja, ich hatte eine Zeit, da hatte ich wirklich schwer zu kämpfen mit Verletzungen. Da war ich schon sehr, sehr anfällig. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich nicht mehr verletzungsanfällig bin. Ich hatte zwei große Verletzungen, einmal den Wadenbeinbruch in Hamburg, was leider ein Unfall war. Ich glaube nicht, dass das was mit Verletzungsanfälligkeit zu tun hat. Die andere große Verletzung war in Nürnberg in der vorletzten Saison. Da wurde ich umgehauen und habe mir das Syndesmoseband gerissen. Also auch eine Sache, wo ich sage, okay, Unfälle passieren. Ja. Zu Beginn meiner Profilaufbahn hatte ich halt viele Muskelverletzungen, muskuläre Probleme, sehr viele Faserrisse. Das ist was, wo ich sage, okay, da war ich sehr anfällig. Aber das waren auch Dinge, da wusste ich noch nicht so Bescheid über meinen Körper. Wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren hatte ich deutlich weniger Muskelverletzungen. Ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist einfach so, dass ich über meinen Körper ganz, ganz viel gelernt habe und gelernt habe, was mein Körper braucht. Und
das
deshalb
wollte ich damit nämlich mal ausdrücken. Hast du irgendwas geändert? Viele gucken auf ihre Ernährung dann ganz besonders und lernen tatsächlich ihren Körper kennen. Was tut ihnen gut? Wann kann man mal eine Auszeit nehmen, die zwar sehr schwierig ist bei diesen Trainingsintervallen, die da stattfinden. Aber da hast du, glaube ich, jetzt mit 29 auch eine ganze Menge dazugelernt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Als ich aus der Jugend hochkam, habe ich beispielsweise auch nie Krafttraining gemacht. Dann war meine Muskulatur einfach zu schwach. Dann habe ich irgendwann mit dem Krafttraining angefangen, vor allem für die Beine. Und ich glaube, dass ich da dann die Basis gelegt habe. Mittlerweile muss ich nicht mehr so viel im Kraftraum arbeiten wie damals, weil ich ein gutes Niveau mittlerweile erreicht habe. Und deshalb glaube ich auch, dass ich deshalb nicht mehr so anfällig bin. Ich achte auch darauf, dass ich genug Schlaf kriege. Und es ist so, dass ich mittlerweile ein gutes Gespür dafür habe, wann ich dann auch mal signalisieren muss, dass es jetzt gefährlich ist und ich besser jetzt rausgehen würde aus dem Training. Das habe ich halt mit Anfang 20 nie gemacht. Da habe ich immer durchgezogen und habe dann irgendwann gemerkt, dass es wenig Sinn macht, auf einer Verhärtung noch weiter rumzutrainieren, weil irgendwann reißt dann der Muskel halt.
Ich glaube aber auch, als junger Spieler ist der Druck besonders groß. Da will man halt zeigen, ich bin trotzdem noch da.
Klar, auf jeden Fall.
Sonst fliege ich direkt vielleicht wieder aus dem Kader oder aus der Startelf. Das ist halt schwierig für junge Spieler, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Und mit der Erfahrung, Gesundheit geht halt auch vor.
Ja.
Was nützt dir das, wenn du später mit zwei Hüftgelenken oder sonst was weiterläuft. Interessante Ausführungen, und wir wollen so langsam mal zu unserer Aktion kommen, die wir natürlich in jedem Podcast haben.
Das Betze-Freundebuch.
So sieht's aus, das Betze-Freundebuch. Wir stellen dir einige Fragen in unserem virtuellen Betze-Freundebuch. Und zwar haben wir das Ganze ja seit der letzten Folge mal wieder so ein bisschen geändert. Die erste Frage: Am Spieltag kann ich nicht ohne. Hast du da eine besondere Marotte?
Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Oder morgens mal?
Ohne Kopfhörer.
Ah, interessant. Was läuft dann?
Oh, ist immer verschieden. Ich höre gerne Afrobeats. Ja, das eigentlich am liebsten.
Das heißt, du kannst dann auch in so einen Tunnel, um auch bei der ganzen Hektik vor so einem Spiel einfach mal so ein bisschen in dich zu gehen und abzuschalten.
Ja, auf jeden Fall. Tut mir gut, ein bisschen Musik hören im Bus. Und
sehr gut.
Ja.
Okay, nächste Frage. Mein unangenehmster Gegenspieler bisher.
Puh. Mein unangenehmster Gegenspieler. Wen nehme ich denn da?
Vielleicht gab es ja keine.
Ja. Oh, doch, in der Liga gibt es schon den einen oder anderen unangenehmen Gegenspieler. Ich nehme jetzt einfach mal Bakary Yatta.
Hat er ja besondere...
Ja, der marschiert halt bis zum Umfallen, ist enorm schnell, physisch sehr, sehr stark und kommt irgendwie noch am Bälle ran, wenn man denkt, okay, man hat ihn jetzt hinter sich gelassen, hat jetzt ein paar Sekunden Zeit, dann kommt er plötzlich wieder von der Seite und spitzelt einem den Ball weg. Also er ist schon sehr, sehr unangenehm.
Da muss man immer 100% konzentriert sein. Ja. Die schönste Gästekabine ist in?
Oh.
Also bis letztes Jahr wahrscheinlich in Lautern.
Die schönste Gästekabine ist in, vielleicht auf Schalke.
Ach so, ja, da geht's doch immer in den Berg.
Ja,
interessant. Meine erste Erinnerung an den FCK.
Meine erste Erinnerung an den FCK war mein erstes Spiel damals hier mit dem VfL Bochum, weiß ich noch ganz genau, war ein Freitagabendspiel und ich habe vorher noch nie auf dem Betze gespielt und stand in dem Stadion vor dem Spiel und habe mir gedacht, boah, schon geil hier. Aber ich glaube, in dem Jahr ist der FCK abgestiegen oder im Jahr drauf.
Aber weißt du noch, wie das Spiel ausging damals?
Das ging 0-0 aus mit Sebastian Andersson vorne im Sturm, das weiß ich noch, weil mit dem habe ich letzte Saison in Nürnberg gespielt.
Nächste Frage: Lieblingsverein außer dem FCK?
War als Kind immer der FC Arsenal.
Ah, okay. Ja. Beobachtest du heute auch noch die Premier League insbesondere oder eher?
Nicht mehr so. Mhm. Damals habe ich auch eigentlich nur den Verein so geliebt, weil Thierry Henry mein absolutes Vorbild war und deshalb hat sich das so entwickelt.
Für mich war ja auch ein ganz großer.
Ja.
Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Ich würde jetzt sagen, Padel-Tennis spielen.
Echt?
Ja, meine Kumpels würden jetzt vielleicht lachen, aber ja, so auf unserem Niveau, so dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, bin ich schon ganz okay, würde ich sagen.
Ist das so ein Ausgleich, den man als Fußballer auch macht mit anderen Sportarten? Es gibt ja viele, die da noch irgendwie ein anderes Hobby im Sport haben.
Ja, es ist nicht unbedingt ein Ausgleich, es ist einfach so, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ich es aber eigentlich nur spiele, wenn ich in Bochum bin bei meinen Kumpels und die spielen das eigentlich jede Woche und deshalb, immer wenn ich dann mal da bin, dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall auch immer spielen.
Interessant. Letzte Frage, und man möge mir verzeihen, dass ich kein gebürtiger Pfälzer bin. Warst du schon einmal auf der Kall mit?
Nee.
Aber den Song kennst du, wenn 50.000 im Stadion vorm Spiel, oder ihr seid dann meistens so in der Kabine, oder seid ihr dann schon draußen?
Nicht,
das ist dieses Pulslied, was vor jedem Spiel, vor jedem Heimspiel intoniert wird von den anonymen Gitarristen.
Okay.
Und fast 50.000 singen damit. Du solltest dir das mal anhören, dieses Lied. Vielleicht wäre das auch mal ein Vorschlag. Daran anschließend aber, in der Pfalz gibt es ja auch jede Menge Köstlichkeiten. Das hatten wir früher auch noch als Frage, die hänge ich einfach jetzt noch dran. Lieblingsessen?
Lieblingsessen.
Lieber so afrikanisch, oder?
Nee, mittlerweile muss ich sagen Rahmsuppe.
Rahmsuppe?
Ja, japanisch.
Mit Spinat? Nee, gab es früher bei uns diesen Blob, oder?
Ja, nee, ist so eine japanische Suppe, die heißt Ramen.
Ah, okay.
Und habe ich irgendwann in Nürnberg entdeckt und lieben gelernt. Und
was ist da drin?
Da sind diese dicken Nudeln drin, wie heißen die? Ich komme jetzt nicht drauf.
Diese mit dem Die durch, die ein Loch haben?
Nee, nicht die Glasnudeln, ja, okay. Die sind bei der Fo-Suppe drin.
Ah, okay.
Ja, kann sein, dass es die Udon-Nudeln sind. Ja, dann als Basis Miso-Suppe oder irgendeine scharfe Suppe und dann ganz viel Ei, Mais, Fleisch. Ja, schmeckt sehr, sehr gut.
Der Kollege Sebastian Zobel hat mir noch mitgegeben, dass es in Kaiserslautern ein afrikanisches Restaurant gibt. Wäre das auch mal mit den Kollegen Opoko? Und es gibt ja einige, die da auf diese...
Ja, auf jeden Fall haben die Jungs mir schon von erzählt und da wollten wir auf jeden Fall auch mal hin. Ich glaube, es ist in Dansenberg, das Restaurant. Ja, freue mich auf jeden Fall auch schon, das auszuprobieren. In Hamburg hatten wir auch einige afrikanische Restaurants. Da waren wir dann auch häufiger mit Jungs aus der Mannschaft und darauf freue ich mich dann hier auch wieder.
Und diese pfälzischen Leckereien, so Bratwurst, Sauerkraut, Leberknödel und Saumagen, das hast du bislang noch
hab ich bisher
verdrängt.
Mal. Bin ich noch nicht zugekommen.
Okay, auch das wäre mit Sicherheit mal einen Test wert. Mal gespannt, ob wir beim nächsten Treffen da Näheres erfahren können von dir. Wir haben eine ganze Menge erfahren heute und dann der Blick noch voraus. Nächsten zwei Auswärtsspiele, Regensburg-Elversberg. Dann nochmal Abendspiel gegen Paderborn. Ist halt immer schwierig, Prognosen zu treffen, aber nach diesem einen Punkt aus drei Spielen, hat ja auch der Trainer gesagt, war definitiv zu wenig. Was ist der Plan? Möglichst 9, denke ich mal.
Ja, jetzt über alle drei Spiele zu sprechen, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Nehmen wir das nächste, Regensburg.
Für Regensburg auf jeden Fall der Plan, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Das ist unser Ziel, deshalb fahren wir dahin, aber... Ich habe es schon gesagt, wird kein Selbstläufer. Wir müssen alles reinlegen und dann bin ich aber guter Dinge, dass wir es schaffen können.
Sehr gutes Schlusswort. Ich darf nochmal hinweisen auf dein FCK, immer nach den Spielen unser YouTube-Format bei SWR Sport auf dem YouTube-Kanal. Das Ganze auch in Bild, gerne mal reinschauen. Und vielen Dank nochmal an all die, die ihre Fragen hier gestellt haben über X oder über Mail an Sebastian Zobel. Und dem wünschen wir, wie gesagt, nochmal alles Gute. Beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder dabei. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch hier. Wünsche viel Glück gegen Jan Regensburg. Herzlichen Dank, Jan Jamra.
Schön gesagt, Dankeschön.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!